Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Manfred Götzke, einen schönen guten Morgen. Ab Montag wird an allen deutschen Grenzen kontrolliert und auch sonst verschärft in der Migrationspolitik. Wie die Pläne in den Erstaufnahmestaaten der EU in Italien und Griechenland ankommen, darüber berichten wir gleich. Außerdem blicken wir in die Niederlande, die auch unter der neuen Rechtsregierung weiter aufrüsten wollen. Und wir schauen nach Südosteuropa, wo akuter Wassermangel herrscht, und zwar nicht nur wegen des Klimawandels. Am Dienstag ist der Migrationsgipfel zwischen Ampel und Union gescheitert. Gestern gab es in der Generaldebatte im Bundestag dafür heftige gegenseitige Schuldzuweisungen. Und trotzdem wird die Bundesregierung die Migrationspolitik verschärfen. Ab Montag gibt es an allen deutschen Grenzen Kontrollen. Außerdem soll es mehr Dublin-Rückführungen geben. Viele Nachbarländer waren schon vor einem Domino-Effekt, der sich bis an die Außengrenzen der EU fortsetzen könnte. Zum Beispiel nach Italien. Da ist die deutsche Debatte längst angekommen.
Es sind knappe Worte, mit denen das italienische Innenministerium auf Deutschlands Entscheidung reagiert, weitere Grenzkontrollen einzuführen. Deutschland habe damit eine legitime Entscheidung getroffen, die Italien respektiere, ansonsten verzichte man im Moment auf eine Bewertung. Italiens Regierung stecke dabei in einem gewissen Widerspruch, analysiert der Migrationsforscher Christopher Hein von der Universität Louis in Rom. Einerseits mache sich die stramm rechte Regierung immer wieder für Grenzsicherung stark. Doch der freie Verkehr von Menschen und Waren nach den Regeln des Schengen-Abkommens sei den meisten Italienerinnen und Italienern wichtig, sagt der Jurist. Grenzkontrollen seien daher erst einmal unpopulär.
Das bedeutet längere Wartezeiten, das bedeutet Schlangen an den Übergangsstellen wie im Brenner. Und das hat natürlich in der Bevölkerung, denke ich mir, eher eine negative Auswirkung.
Italien hat selbst bereits im vergangenen Oktober Kontrollen an der Grenze nach Slowenien eingeführt. Sie sind kürzlich bis Mitte Dezember verlängert worden. Nach dem Start der Kontrollen betonte Ministerpräsidentin Giorgia Meloni bei einer Pressekonferenz mit dem slowenischen Regierungschef Golob, es handele sich um eine befristete Maßnahme, um die innere Sicherheit zu gewährleisten.
Siamo consapevoli di come Schengen sia stata una conquista straordinaria.
Wir sind uns bewusst, dass Schengen eine außerordentliche Errungenschaft war, die bewahrt werden muss. Die gemeinsame Verpflichtung besteht darin, den normalen Grenzverkehr wiederherzustellen, sobald die Bedingungen das erlauben. Wir haben beide das Ziel, die Freizügigkeit in Europa zu verteidigen. Und dabei ist es von grundlegender Bedeutung, an der Dimension der Außengrenzen zu arbeiten. Der Migrationsforscher Christopher Hein ist gleichzeitig sicher, die jetzt von Deutschland getroffene Entscheidung, Grenzkontrollen zu verstärken, dürfte in der italienischen Regierung für Nervosität sorgen. Denn viele der Migranten, die in Italien ankommen, reisen momentan bald weiter.
Aber man muss kein Prophet sein, um das vorherzusehen. Das bedeutet, dass die Zahlen natürlich in Italien, wie auch in anderen Ländern mit sensiblen Außengrenzen wie Spanien, hochgehen werden.
Dazu, was es für Italien für Folgen haben könnte, wenn Migranten künftig größere Probleme haben, aus dem Land auszureisen, will sich die Regierung in Rom aber im Moment nicht äußern.
Nikolaus Nützel berichtet aus Rom. Griechenland liegt momentan noch an keiner offenen Schengen-Grenze und trotzdem gibt es auch da Sorgen vor dem viel zitierten Domino-Effekt. Moritz Pompel.
Griechenlands Premierminister Mitsotakis ist nach Wien gereist. Das Thema Migration dominiert sein Treffen dort mit Österreichs Bundeskanzler Nehammer. Richtung Deutschland macht Mitsotakis deutlich, Griechenland wird keine unverhältnismäßig große Last schultern, nur weil es an der europäischen Grenze liegt. Die Regierung sorgt sich jetzt vor einem Dominoeffekt Richtung Südosteuropa. Wenn andere Mitgliedstaaten nachziehen mit Zurückweisungen an der Grenze, dann könnte das Griechenland als Erstaufnahmeland in eine schwierige Lage bringen. Dazu kommt in Athen die Sorge, Deutschland könnte Flüchtlinge direkt nach Griechenland zurückschicken im Rahmen der Dublin-Verordnung. Demnach ist das Erstaufnahmeland für den Asylantrag zuständig. Doch viele Flüchtlinge reisen von Griechenland aus weiter Richtung Norden und stellen in Deutschland Asyl. Darunter sind auch Migranten, die bereits einen positiven griechischen Asylbescheid haben. Rückführungen nach Griechenland hat es jahrelang nicht gegeben, weil deutsche Gerichte die Situation in Griechenland als menschenunwürdig erachtet haben. Inzwischen sind aber vereinzelte Rückführungen wieder möglich. Athen fürchtet jetzt, das könnte auch in größerem Stil passieren. Laut der griechischen Tageszeitung Kathimerini ist ein solches Ersuchen von deutscher Seite aber bisher nicht erfolgt. Grundsätzlich kritisiert Griechenland die Dublin-Verordnung. Umso mehr hat das Land den neuen EU-Migrationspakt begrüßt. Erstaufnahmeländer wie Griechenland sollen entlastet werden. Entweder indem Geflüchtete in andere EU-Länder gebracht werden oder indem Geld fließt. Was Schengen angeht, so wünscht sich Griechenland offene Grenzen. Also eine EU-interne offene Grenze Richtung Bulgarien. An der Grenze zur Türkei hat die konservative Regierung von Premier Mitsotakis ja begonnen, einen 5 Meter hohen Grenzwall zu errichten, um Migranten abzuhalten. Offene Grenzen nach Bulgarien wären für griechische Waren gut. Und die Tourismusbranche sagt, so könnten Gäste aus Bulgarien oder Rumänien leichter nach Griechenland reisen. Doch auf dem umgekehrten Weg hätten es Flüchtlinge leichter, Richtung Norden zu kommen. Deshalb setzt Bulgarien schon das um, was Deutschland jetzt auch machen will, scharf zu kontrollieren. Für Bulgarien ist das rechtlich leichter. Es ist zwar inzwischen Teil des Schengen-Raums, aber das beinhaltet bisher nur den Luft- und Seeweg.
Die Reaktion an den EU-Außengrenzen auf die deutschen Migrationspläne aus Italien und Griechenland. Vor gut 2 Monaten hat die neue Rechtsaußenregierung in den Niederlanden ihre Arbeit aufgenommen und so langsam wird auch klar, was die genau vorhat, die von der Geert Wilders-Partei angeführte Koalition. Weniger Geld fürs Klima, weniger Umweltauflagen für die Bauern und eine harte Asylpolitik. Während auf diesen Politikfeldern also der Bruch mit der Vorgängerregierung ansteht, setzt man bei der Verteidigung auf Kontinuität. Wie Ex-Premier Rütte will auch der neue parteilose Regierungschef Dirk Skov weiter aufrüsten. Kerstin Schweighöfer ist unsere Reporterin in Den Haag und ich habe sie vor der Sendung gefragt, was genau in Sachen Aufrüstung geplant ist.
Die Niederländer bekommen nach 13 Jahren wieder ein Panzerbataillon, 46 Panzer, vielleicht sogar 52. Wahrscheinlich den Leopard aus Deutschland, den kennen Sie. Mit diesem Modell haben Sie gute Erfahrungen gemacht, denn die deutschen und die niederländischen Streitkräfte, die arbeiten ja seit Jahrzehnten eng und intensiv zusammen. Und deshalb sprach der neue Verteidigungsminister Ruben Brekelmans auch von einem historischen Tag für die Streitkräfte. Außerdem bekommen Sie 2 extra Fregatten zur Abwehr feindlicher U-Boote, 3 Helikopter und 6 F-35 Kampfflugzeuge. Also die sogenannten Joint Strike Fighters. Und es soll auch ein neues zentrales Hauptquartier gebaut werden. Also da sind wirklich neue Zeiten angebrochen.
Wie in Deutschland mangelt es ja auch in den Niederlanden an Personal, an Soldaten. Und auch die Niederlande haben sich das schwedische Modell als Vorbild genommen. Was schwebt der Regierung da vor?
Ja, die möchten, die haben jetzt schon Experimente, laufen jetzt schon mit einem freiwilligen Dienstjahr. Damit hat man gute Erfahrungen gemacht. Und deshalb soll das schwedische Modell jetzt eingeführt werden. Alle 17-Jährigen bekommen ein Formular, in dem sie angeben, ob sie so ein freiwilliges Dienstjahr absolvieren wollen oder nicht. Und das Ausfüllen soll jetzt wie in Schweden zur Pflicht werden. Weil in Schweden hat die Einführung einer solchen Pflicht zu Tausenden von neuen Soldatinnen pro Jahr geführt. Zuletzt waren es sogar 6.000. Und die könnten die Niederländer auch wirklich gut gebrauchen, weil es gibt Tausende von offenen Stellen. Und es nützt ja nichts, neue Flugzeuge, neue Panzer oder Fregatten zu haben, wenn man die nicht bedienen kann.
Wie wird diese freiwillige Wehrpflicht in der Bevölkerung gesehen?
Darüber wird noch diskutiert. Also das muss erst noch richtig losgehen. Die extra Ausgaben hingegen, dagegen gibt es kaum Proteste, weil das Bedürfnis nach Sicherheit nach Ausbruch des Ukraine-Krieges eben auch in den Niederlanden hoch sind. Und Gesellschaft und Politik stehen deshalb hinter den Investitionen. Und auch der Verteidigungsminister Brekelmans hat betont, wir scheinen noch in Frieden zu leben. Tatsächlich aber leben wir in einer Grauzone. Kein Krieg, aber auch noch kein Frieden. Und sollte Putin ein NATO-Land angreifen, dann werden eben ein Teil der Männer und Frauen in den Niederlanden eingesetzt. Das haben auch Generäle bereits betont, um an der Ostgrenze NATO-Grundgebiet zu verteidigen. An diesen Gedanken müsse man sich gewöhnen. Das sei die neue Realität.
Neben dem Personal sollen ja auch die Truppenübungsplätze ausgeweitet werden. Wie umstritten ist das in den ja dicht besiedelten Niederlanden? Da ist ja nicht so viel Platz.
Nee, also da gibt es ganz schön viel Unsicherheit und Sorgen und auch Proteste in der Bevölkerung. Bereits im letzten Jahr hat das alte Kabinett das nationale Programm Raum für Verteidigung aufgestellt. An 31 Orten will das Verteidigungsministerium nach Jahren des Schrumpfens und des Schließens von Kasernen nun wieder ausbreiten. Und Kasernen, die inzwischen zur Unterbringung von Flüchtlingen benutzt werden, die sollen nun teilweise auch wieder den Streitkräften zur Verfügung stehen. Also multifunktionell benutzt werden. Wie das gehen soll, weiß noch keiner. Jedenfalls hat das alles zu viel Unruhe gesorgt, weil Immobilien natürlich an Wert verlieren, wenn sie auf einmal unter einer Niedrigflugzone liegen, über die Joint Strike Fighter hinweg donnern dürfen oder wenn sie an militärisches Sprenggebiet grenzen. Da kam es bereits zu Protesten, aber die Unsicherheit, die wird vorerst bleiben, denn wie weit es kommen wird und welche Gebiete genau betroffen sind, das entscheidet sich erst im nächsten Jahr.
Wenn wir über Rüstung und Aufrüstung sprechen, geht es in diesen Zeiten natürlich auch immer um die Unterstützung der Ukraine. Da gehören die Niederlande gemessen am BIP zu den größten Unterstützern. Wird das unter Geert Wilders so bleiben? Der gilt ja als großer Putin-Freund.
Ja, das wird so bleiben, aber aus Sicht von Wilders widerwillig. Wie gesagt, er galt als Freund und Bewunderer von Putin. Obwohl Russland verantwortlich ist für den Abschuss des Fluges MH17 über der Ostukraine, bei dem alle 298 Insassen ums Leben kamen, in der Hauptsache Niederländer, das war 2014. Und Wilders stieß viele Angehörige der MH17-Opfer vor den Kopf, als er 2018 Moskau und die Duma besuchte, das russische Parlament, und Russland als Verbündeten bezeichnete. Und auch noch 2023 fand Wilders, dass die Niederlande die Ukraine nur politisch unterstützen dürften, nicht aber militärisch. Doch inzwischen musste Wilders klein beigeben. Das war eine von vielen Konzessionen, die er während der Koalitionsverhandlungen machen musste. Um sein rechtes Kabinett zu ermöglichen, hat er ja sogar auf das Amt des Ministerpräsidenten verzichtet. Der heißt nun Dixhof und der hat betont, die Ukraine könne weiterhin auf die finanzielle, militärische und politische Unterstützung der Niederlande zählen. Und deshalb übt sich Wilders jetzt im Spagat und versucht sich auch als Freund von Selenskyj zu präsentieren. So wie letzte Woche noch mit einem Selfie von sich selbst und Selenskyj, den er während eines Forums am Gardasee erstmals getroffen hatte.
Lassen Sie uns noch mal genau über die Finanzierung dieser ganzen Aufrüstungspläne sprechen. Die Niederländer gelten ja als nicht große Schuldenmacher. Wo wollen sie zugunsten der Aufrüstung sparen?
Ja, genaueres wird morgen bekannt werden, dann wird es wirklich spannend. Dann präsentiert die neue Vier-Parteien-Koalition endlich ihr lang erwartetes Regierungsprogramm. Was schon jetzt bekannt ist, gut 1 Milliarde soll an den Universitäten eingespart werden. Die Rechtspopulisten möchten dort, Zitat, die aktivistische Woke-Kultur bekämpfen. Und zu großen Protesten kam es auch bereits auf dem Kultursektor. Dort sollen mehr als 2 Milliarden eingespart werden, unter anderem durch die Erhöhung der Mehrwertsteuer für Theaterbesuche, Festivals, Konzerte, auch für Bücher und für Zeitschriften. Und zwar von 9% auf den Höchstsatz von 21%. Also all das wird wirklich sehr viel teurer. Und außerdem sind starke Einsparungen beim Klimaschutz geplant. Das alte Kabinett zum Beispiel hatte noch 25 Milliarden zur Bekämpfung der Stickstoffkrise bereitgestellt. Und diese 25 Milliarden, die wurden bereits ersatzlos gestrichen. Einen Stickstoffplan gibt es nicht mehr. Und wie das Land aus dieser Sackgasse herauskommen soll, ist vielen ein Rätsel.
Was ja vor ein paar Tagen auch bekannt wurde, ist, dass es einen sehr harten Kurs in der Asylpolitik geben wird. Wie sehen da die Details aus?
Ja, so zum Beispiel soll die Grundversorgung für abgewiesene Asylbewerber gestrichen werden, die sogenannte Bed-Bad-Broad-Regelung. Obwohl die Behörden diese Menschen dann aus den Augen verlieren, weil die Menschen lungern ja dann auf den Straßen herum, sie könnten radikalisieren, also zu einem Sicherheitsrisiko werden. Und viele Kommunen wollen die Grundversorgung deshalb nun selbst finanzieren. Und dann soll auch noch 1 Milliarde durch einen Asylstopp eingespart werden, um einen angeblichen Asyl-Tsunami einzudämmen. Die Niederlande wollen deshalb die Asylkrise ausrufen und in Brüssel eine sogenannte Opt-out-Regelung erwirken. Ob ihnen das gelingt, ist mehr als fraglich, denn von einem Asyl-Tsunami kann keine Rede sein. Die Niederländer nehmen innerhalb der EU keineswegs besonders viele Flüchtlinge auf. Mit 4% aller erstgestellten Anträge liegen sie auf Platz 7. Zum Vergleich, in Deutschland sind es 25 statt nur 4%. Aber dass Deutschland die Grenzkontrollen jetzt wieder eingeführt hat, das ist in Den Haag auf sehr viel Zustimmung gestoßen. In der Euregio gibt es Kritik, aber in Den Haag bei der Regierung sehr viel Beifall, weil genau das möchten die Rechtspopulisten und Rechtsliberalen am liebsten auch tun. Und das deutsche Beispiel könnte hinter den Deichen bald Schule machen.
Die neue niederländische Regierung investiert in die Verteidigung. Was geplant ist und wie das Ganze finanziert werden soll, hat Kerstin Schweighöfer in Den Haag erläutert. Dieser Sommer war wieder heißer als der letzte in Bulgarien, in Rumänien und auf dem Balkan. Monatelang hatten die Menschen dort mit Temperaturen weit über 35 Grad und mit Trockenheit zu kämpfen und dementsprechend auch mit Wassermangel. In vielen Regionen sind die Felder vertrocknet, in manchen Städten wurde sogar das Trinkwasser abgestellt. Allerdings ist die Ursache dafür nicht nur der Klimawandel. Oft versickert kostbares Trinkwasser auch einfach im Boden, weil die Leitungen marode sind. Wolfgang Fichl über ein umfassendes Problem in Südosteuropa.
So einen Sommer hat Rumänien noch nie erlebt. Lang und anhaltend heiß. 46 Tage und Nächte am Stück wie in den Tropen, sagen die Klimaforscher vom Alfred-Wegener-Institut. Tagsüber weit über 30 Grad, nachts nie unter 20. Ähnlich in Bulgarien, Serbien, Bosnien, im ganzen Süden Europas. Brunnen versiegten, Stauseen sind leergelaufen, akuter Wassermangel. In Sarajevo drehten sie den Menschen nachts den Hahn ab. Kein Druck mehr in den Leitungen von Mitternacht bis 5 Uhr morgens. Kaum waren die vielen Besucher des Sarajevo Filmfestivals wieder abgereist. In Rumänien ging in 450 Ortschaften das Wasser aus. Für die Menschen, aber auch für die Bewässerung der Felder. Wassernotstand in 15% des weiten Landes. In Serbien karten Soldaten Wassertanks in Bergdörfer, damit das Vieh nicht verdurstet. In Bulgarien haben sie jetzt nachgezählt. Mehr als 300.000 Menschen in fast 400 Städten und Dörfern hatten ein Wasserproblem. So schlimm war es noch nie. Wassermangel. Damit ist das Problem aber nicht mal zur Hälfte korrekt beschrieben. Das größere Problem sind alte, undichte Wasserleitungen. Das wenige Wasser versickert größtenteils, klagt Roman Ivanov, der Bürgermeister des 118 Einwohnerdorfes Oslin Krivodol. Ein Ort in Bulgarien zwischen Hügeln und Wäldern, keine Wüstengegend. Die Dürre ist nicht die Hauptursache. Das größte Problem ist, dass in den letzten 70 Jahren kein einziger Meter Wasserleitung in unserem Dorf ausgetauscht worden ist. Die Leitungen sind alt, abgenutzt, undicht, wie ein Sieb. Das Wasser läuft einfach raus. Das ist auch ein Grund für den Wassermangel. 60% im Schnitt, teilweise sogar bis zu 90% des Wassers gehe so verloren. In Bulgarien schätzen die Experten des Bulgarischen Instituts für Marktwirtschaft. Bulgarien, das ärmste Land der Europäischen Union, ist auch Schlusslicht bei der Sanierung der Wasserversorgung. Kein EU-Land hat in den letzten 15 Jahren hier so wenig investiert wie Bulgarien. Der im Moment zuständige Interims-Umweltminister Petr Dimitrov klingt hilflos. Interim, weil in Bulgarien Ende Oktober zum 7. Mal in Serie neu gewählt wird. Bulgarien hat seit Monaten keine stabilen Regierungen. Da bleibt es nicht nur beim Wassermangel, beim Schulterzucken. Petr Dimitrovs Eingeständnis. Die Effizienz des Wasserversorgungssystems ist sehr gering in Bulgarien. Die Verluste an Wasser enorm. Die Lösung des Problems sollte Regierungspolitik werden. Angemessene Maßnahmen sollten ergriffen werden, um die Infrastruktur zu sanieren. Sie ist in einem schlechten Zustand. Klingt nach Offenbarungseid und Hilflosigkeit. Begleitet von fast fatalistischem Warten auf EU-Hilfen, das aber sei keine gute Strategie für Bulgarien, sagen Kritiker im eigenen Land. Dabei hilft die Europäische Union dann, wenn auch die nationalen Regierungen Geld zuschießen und einen Plan haben. Rumänien hat mehrere Projekte für eine wassersparende Bewässerung der Felder in der Pipeline. Modernisierung der von den Kommunisten geerbten kilometerlangen Bewässerungssysteme, zu lange Leitungswege, auf denen es zu oft tropft, stellt Rumäniens Umweltminister Mircea Feket fest. Man müsse umdenken. Für die letzten Meter zu den Feldern der Bauern gibt es EU-Gelder, 400 Millionen Euro in diesem Jahr. Anträge für 550 Millionen liegen schon beim Minister. Serbien hat einen 41-Punkte-Plan aufgelegt und will mit 800 Millionen Euro die Leitungen wieder dicht bekommen. Auch in Serbien versickert bisher die Hälfte des Leitungswassers.
Südosteuropa leidet an Wassermangel, auch weil die Leitungen hinüber sind. In Zeiten des Klimawandels ein immer massiveres Problem. Wolfgang Fichtel berichtete. Das war Europa heute. Ich bin Manfred Götzke. Danke fürs Zuhören.